Nicht nur Erstklässler beginnen in diesen Tagen einen neuen Lebensabschnitt. Morgen früh gehen 26 Freiwillige im FSJ und BFD mit mir auf Einführungsseminar, gegebenenfalls, wenn sie alle erscheinen. Erste spannende Frage morgen früh, ob sie denn dann auch alle da sein werden. Und dann werden wir im Laufe dieser Woche uns mit verschiedenen Fragen beschäftigen. Wie verhalte ich mich meinem Chef gegenüber? Zum Beispiel, weil ja genau, ein Pfarrer ist ja jetzt plötzlich ein Chef, nicht mehr Lehrer. Oder ein Jugendreferent oder Jugendreferentin, jetzt Anleiterin oder Anleiter. Die hat dann schon was zu sagen, ist ein bisschen anderes. Oder so ein Thema, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist das nicht mehr meine persönliche Sex, ja, sondern da hängt ja dann noch jemand anders auch noch mit dran. Genau, eine Woche lang. Und wir haben verschiedenste Themen. Und ein Thema wird sein, jeder Mensch hat seine eigene Biografie. Hier sitzen über 150 Menschen mit ihrer eigenen Biografie, mit ihrer ganz persönlichen Geschichte. Ob sie jetzt Drittklässler sind oder ja, schon über 80 Jahre alt, jeder hat seine eigene Biografie. Und dabei ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir mit diesen jungen Menschen nachdenken. Das sind ja ganz großartige junge Leute, hochbegabt, hochmotiviert. Was denn in ihrem Leben schon alles passiert ist. Und der Fokus soll ganz besonders darauf liegen, auf das, was gut gelaufen ist in ihrem Leben. Das Negative, das kann man sehr schnell aufzählen, möglicherweise. Aber das, wofür man danken kann, Menschen, die einen positiv geprägt haben, also Erinnerungen einfach mal hervorrufen. Und ich möchte drei Erinnerungen heute früh anhand von unserem Text aus dem Neuen Testament aufzeigen. Ich lese ein paar Sätze daraus. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 6 bis 10. Da steht, um solcher Ursache willen erinnere ich dich, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Darum so schäme dich nicht des Evangeliums, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch auch meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Er hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart wurde durch diese Erscheinung unseres Herrn, Jesus Christus, welcher hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Drei Erinnerungen. Vers 7, da heißt es, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Denn hier hakt also der Apostel Paulus in seinem Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus ein. Denn, erinnere dich, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Nun ja, Furcht, das muss sich niemand erklären. Wie hat unsere knapp dreijährige Enkelin gestern gesagt, im Schrank, da sitzt ein Löwe. Und unter dem Bett ist der Löwe. Dann habe ich gesagt, der Löwe passt nicht unters Bett. Merkwürdig. Woher die Furcht kommt. Schon bei den Kleinsten. Ich kenne das auch so klein. War das bei mir auch bekannt. Furcht an allen Ecken und Enden. Furcht, keine Frage des Alters. Keine Frage der Ausbildung des Intellekts. Furcht, davon sind wir alle betroffen. Also über den Geist der Furcht, da brauche ich eigentlich gar nicht lange reden. Den kennt jeder zur Genüge. Aber es lohnt sich umso mehr, über diesen Geist diesen Heiligen Geist, den Gott uns gibt, nachzudenken. Und das ist das Erste, beschenkt mit dem Heiligen Geist. Beschenkt, gegeben, hier heißt es gegeben, und das hat mich dann die ganze Zeit umgetrieben. Es geht mit diesem Gegeben los. Alles beginnt mit dem Geben Gottes. Alles beginnt mit dem Geben Gottes. Und alles, was Gott uns gibt, ist Geschenk. Also nichts Verdientes, nichts Erleistetes, nichts, worauf ich einen Anspruch habe. Gott gibt. Gott schenkt. Tja, dann kam natürlich die Idee, dann müsste ich ja gleich eigentlich bildlich der Uta und dem Raikin ein Geschenk geben. Klar, das wäre ja dann auch angebracht an so einem Tag. Ja? Abschied, Neuanfang, ein Geschenk. Aber dann habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt denen zwei ein Geschenk gebe, das passt eigentlich nicht. Das trifft den Sinn von diesem Text nicht auf den Kopf. Ist denn der Heilige Geist ein exklusives Geschenk für Uta und Raikin? Nee, geht nicht. Also Geschenk wieder einpacken. Gibt nichts her. Ja, aber dann müsste ich ja eigentlich alle beschenken. Jetzt wird es peinlich. Darf ich so ehrlich sein heute früh? Erlaubt mir das oder sie mir das? Alle beschenken, die heute Morgen, ich habe gefragt, 200 Leute kommen ungefähr. 200 Leute. Da kommt das Ego hoch. Das will ich nicht. Das will ich einfach nicht. Also dann, was bleibt dann übrig? Was könnte ich denn dann schenken? Dann sehen Sie, da fiel mir ein, Jesus hat 5000 Menschen satt gemacht. Aus 5 Broten und 2 Fischen. Ich bin überzeugt, hätte auch 20.000 Menschen aus 5 Broten und 2 Fischen satt machen können. Bin ich ganz fest überzeugt. Der hätte auch 100.000 Menschen aus 5 Broten und 2 Fischen satt machen können. Wo liegt das Problem? Wenn Gott gibt, dann gibt er nicht sparsam. Wenn Gott gibt, dann gibt er in Fülle. Tja, und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich will nicht, ich kann nicht, ich bin's geizig. Ich bin's geizig, bin halt doch ein Schwab. Wenn Gott gibt, dann gibt er nicht geizig. Wenn Gott seinen Geist gibt, dann gibt er dem jeden seiner Kinder. Dann schenkt er ihm diesen Geist Gottes komplett. Dann schenkt er dem Uta und Raikin, dann schenkt er dem aber jedem hier im Raum, der Gottes Kind ist. Denn Gott hat uns nicht beschenkt mit dem Geist der Kraft, sondern der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ganz ehrlich, mein Geschenk wäre nichts Besonderes geworden. Aber der Geist Gottes, der ist so etwas Besonderes. Eben diese Kraft, diese Liebe und diese Besonnenheit. Und diese Kraft, die geht mit euch beiden mit. Gar keine Frage. Der Heilige Geist begleitet euch an jeden Ort dieser Welt. Der ist aber auch hier in Harthausen. Oder in Grötzingen. Oder in Bladderhardt. Der Geist Gottes wirkt in uns und gibt uns Kraft, Dynamis, Power. Er lässt uns anpacken. Er lässt uns überwinden. Und ich glaube, Ihnen fallen ganz schnell Dinge Ihres Lebens ein, wo Sie Kraft brauchen, morgen früh. Meine Freiwilligen, die brauchen eine Woche lang viel Kraft mit mir. Sie brauchen Kraft für Ihre Aufgaben. Und dieser Geist Gottes lässt sich eben nicht gleich abschütteln. Und dieser Geist Gottes, der ist Liebe. Und Ihnen fallen Menschen ein, die sie lieben können, wo ihre Liebe gefordert ist, wo ihre Liebe sogar gestresst ist, wo ihre Liebe, meine Liebe, und je länger die Woche geht, kann ich Ihnen das jetzt schon voraussagen, ja? So, wenn dann die Nächte immer sehr unruhig sind, also sehr spartanisch sind bei manchen, Ja? Vor 14 Tagen war ich mit einer anderen Gruppe unterwegs, wenn dann die jungen Leute so vor mir sind. Ich denke immer, was haben die denn? Die rollen so komisch die Augen und fallen schier vom Stuhl. Ja? Dann merke ich, irgendwas ist schiefgelaufen bei meinen Erklärungen. Und dann braucht es ganz viel Liebe. Und je weniger Schlaf, desto mehr Liebe. Kennen wir vielleicht alles, wo Liebe gefragt ist, wo meine Liebe zu Ende ist. Da fängt Gottes Liebe an. Gott hat Ihnen diesen Geist der Liebe geschenkt und euch für eure Aufgaben, für die Menschen, die Gott euch vor die Füße legt, mit denen ihr zusammenkommt. Und er gibt uns den Geist der Besonnenheit. Der Besonnenheit. Wie sehr ist dieser Geist in diesen Tagen gefragt? Mit unseren Herausforderungen, die sich uns als Gesellschaft stellen, besonnen zu sein und nicht irgendwelchen Parolen hinterherzulaufen. Besonnenheit, so wie wir es gerade im Psalmgebet gehört haben, dem Fremdling zu begegnen. Besonnenheit, wie pragmatisch ist Gottes Wort. Gott hat uns diesen Geist gegeben im Umgang mit anderen Menschen und Herausforderungen besonnen zu sein. Und dann eine zweite Erinnerung. Die Macht genommen, den Tod. Hier heißt es, Christus, welcher hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Die Macht genommen, dem Tod. Heute ist Wahl in Griechenland. Es wird spannend, ob der Herr Tsipras die Macht behält, ob ihm die Macht genommen wird. Macht, damit sind wir auch konfrontiert, ob das ein Herr Piech im Aufsichtsrat von VW war oder ob wir das ganz pragmatisch in unseren Familien sind. Macht nehmen, damit müssen wir umgehen, lernen, schmerzhaft. Jesus hat im Tod die Macht genommen. Der Tod spricht nicht das letzte Wort. Der Tod als Endstation muss nicht sein. Jesus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden. Das Sterben begleitet uns trotzdem. Aber diese ewige Trennung von Gott hat Jesus Christus aufgehoben, überwunden. Und das ist großartig. Jesus Christus, welcher hat dem Tode die Macht genommen? Ich habe ein Interview mit Egon Bahr gehört, wo er sagte, entweder wir treffen uns im Paradies oder wir verfallen in einen friedlichen Schlaf. Ich habe mich gefragt, woher er diese Überzeugung so sicher sagen konnte. Die Bibel sagt uns was anderes. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Und ist getrennt von Gott, tot auf ewig. Die Bibel spricht von Hölle. Nicht ich, sondern die Bibel spricht davon. Getrennt sein von Gott. Aber Jesus hat diese Hölle überwunden, hat den Tod überwunden und hat das Leben ans Licht gebracht. Eine Erinnerung. Timotheus, denke daran, Jesus hat den Tod die Macht genommen. Das ist etwas, wovon wir Christen reden. Am Freitagabend war Interview Steinbrecher. Und da sagt der Professor, ja, wir müssen mehr über den Tod reden. Das mag sein, dass wir mehr über den Tod und das Sterben sprechen müssen. Aber wir Christen, wir reden über das Leben. Wir haben eine Lebensbotschaft, keine Todesbotschaft. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und die dritte Erinnerung ans Licht gebracht. Das Leben. Jesus hat das Leben ans Licht gebracht. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das deutlich machen? Fällt mir Thomas Edison ein. Der hat doch das Licht gebracht. Nein, es gab schon Gaslampen. Aber er hat das elektrische Licht, die Glühbirne, im wahrsten Sinne des Wortes, Licht gebracht. Scheinbar hat es auch nicht beim ersten Mal funktioniert. Aber er hat es immerhin fertig gebracht. Die Glühbirne hat unser Leben verändert. Bis heute. Jetzt wird es in Frage gestellt. Wir wissen von anderen Menschen, die Dinge ans Licht gebracht haben, ob eine Bertha Benz oder ein Mark Zuckerberg, wie auch immer. Aber wir müssen die Wahrnehmung oder die Feststellung machen, vieles von dem überholt sich, wird nicht mehr gebraucht, ist eher bedrohlich. Aber das, was Jesus ans Licht gebracht hat, das Leben, das überholt sich nicht, das bleibt. Jesus Christus hat das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Er hat dieses Leben ans Licht gebracht, das niemand zerstören kann. Er hat dieses Leben ans Licht gebracht, dieses unvergängliche Wesen, das keine Rollstühle, keine Hörgeräte und keine Brillen mehr braucht. Jesus hat das bisherige Zerbrechliche überwunden. Gott hat ihn aus dem Grab geholt und das Leben ans Licht gebracht. Und zu diesem Gott und an diesen Jesus, zu diesem Jesus Christus darf ich immer wieder einladen, möchte ich einladen. Jeden, der heute hier sitzt, 3 Erinnerungen. Dass wir daran denken, welchen Geist wir haben, den Heiligen Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Auch wenn das Sterben bleibt. Aber die Gewissheit, neues Leben, ewiges Leben bei Christus, das steht für uns an. Und das neue Leben ist für uns eine Zukunft, eine Hoffnung, eine Gewissheit. Amen.